Ja, möchte von hier auch nochmal grüßen und ich möchte auch Grüße weitergeben von Basbeck, von der Gemeinde, ganz herzliche Grüße. Ich möchte von der Gefährdetenhilfe dort grüßen und ich soll auch nochmal besonders von Sven und Viktor grüßen, die dort die Einrichtung leiten. Ja, mir steht irgendwie ein Kapitel in der Bibel vor Augen, wo ich gerne mit euch reingucken möchte. Ich würde gerne weitermachen im 2. Korintherbrief und das 6. Kapitel mit euch zusammen reingucken. Ja, es ist mir irgendwie ein Anliegen, dass wir vielleicht vorher nochmal zusammen beten. Herr und Heiland, hab Dank dafür, dass wir jetzt in dein Wort schauen dürfen. Wir haben es dir schon gesagt und ich merke, dass ich als Redner viel zu schwach bin irgendwie, denn dein Wort muss Macht haben in unseren Herzen. Das muss reden und wir wenden uns an dich, an deine Größe, Herr, an deine Herrlichkeit, dass du uns wirklich dein Wort aufschließt, dass wir erkennen, was du uns zu sagen hast. Gib du Gnade zum Reden und Hören. Amen. Ja, 2. Korinther 6. Ich möchte erstmal die ersten beiden Verse lesen. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Weißt du, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, dann sind mir schon manche Sachen in diesem Kapitel aufgefallen. Aber ich habe gemerkt, dass ich bestimmt 2 Wochen, vielleicht noch länger, gestolpert bin so über diese ersten Verse. Und das liegt wahrscheinlich ein ganzes Stück an mir und an meinem Herzen. Vielleicht hast du die Probleme gar nicht. Wenn jemand zu mir sagt, ich ermahne dich, kennst du das, dann gehen erstmal so alle Ohren zu. Dann kriegt man erstmal gar nichts mehr mit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man irgendwie im Leben oft irgendwie so ermahnt worden ist, immer wieder, immer ein Finger drauf, wenig Mutmachendes, dann geht irgendwie zu. Und es hat dann eine ganze Zeit gebraucht, bis dann so die nächsten Verse und die nächsten Worte irgendwie sich für mich aufgeschlossen haben. Und ich habe mich nochmal mit dem Wort ermahnen dann beschäftigt. Und ermahnen, würden jetzt die meisten von euch sagen, ja, das heißt ja auch ermuntern, Mut machen. Aber es heißt noch was ganz anderes. Das heißt, dass Gott, der durch seinen Mitarbeiter, den Paulus hier redet, uns an seine Seite ruft. Ermahnen heißt an die Seite oder zur Seite nehmen. Und da ist mein Herz wieder ein Stück aufgegangen. Der Jesus, Gott, möchte mich an die Seite nehmen. Gott möchte mich in seine Nähe ziehen. Und dann ist irgendwie mein Herz wieder offen. Im Weiteren beschäftigen und drüber nachdenken, und das werden wir vielleicht nachher sehen, wenn wir so am Ende des Kapitels sind, habe ich gedacht, Mann, das ist ja nochmal viel härter wie ermahnen, dieses zur Seite ziehen von Gottes Seite. Gott will doch eigentlich ständig mit mir Gemeinschaft haben und er muss mich erst wieder zurückrufen an seiner Seite. Wie oft entferne ich mich und bin nicht mehr an dem Platz und der Nähe, wo Gott mich haben will. Und Gott muss mich ermahnen. Er muss mich rufen und muss mich wieder an seine Seite nehmen. Und ich möchte Ja dazu sagen. Ich möchte Ja dazu sagen, anzuerkennen, dass ich nicht immer so in der Nähe Gottes bin. Und ich musste an dieses erste Mal, wo Gott Menschen an seine Seite ruft, dran denken, im Garten Eden nach dem Sündenfall, dieser Ruf, wo bist du? Wo bist du? Du solltest doch eigentlich Gemeinschaft haben. Gott möchte Gemeinschaft haben. Gott möchte an die Seite nehmen. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde uns schon mit der Gnade beschäftigt. Diese Gnade, die dem Wesen Gottes entspricht, die hat gar nichts mit mir zu tun, wie ich mich verhalte, wie ich bin, ob ich alles richtig oder alles verkehrt mache. Gnade ist diese Zuwendung von Gottes Seite dir und mir als Mensch entgegen, weil Gott es liebt, gnädig zu sein. Weil Gott es liebt, Menschen herauszuziehen aus Dingen, in denen sie drin und feststecken. Weil Gott es liebt, weil er die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie dahingegeben hat. Und wenn ich darüber nachdenke, dass hier steht, ich ermahne, ich nehme dich jetzt zur Seite, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gott stellt alles zur Verfügung, stellt Gemeinschaft wieder neu zur Verfügung. Und vergeblich, nutzlos, umsonst, weil ich es mich irgendwo anders aufhalte, weil ich es nicht annehme, weil ich nicht in der Gnade, die Gott auch jeden Tag neu mir und dir darreicht, dass ich nicht zugreife und nicht den Mut habe, darin zu leben. Vergeblich empfangen, ich bekomme diesen Reichtum und diese Gnade und diese Kraft von Gott dargereicht. Es ist aber umsonst, weil ich nicht darin Fuß fasse und nicht darin lebe. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus als Mitarbeiter Gottes, als einer, der sich von Gott in den Dienst hat nehmen lassen, Gottes Arbeit letztendlich das, was er bereitet hat, für ihn tut und ausführt, redet so zu den Korinthern. Und dann sagt er was, denke ich, immer wieder neu wichtig ist. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Wenn ich und du merke, heute ist irgendwas in der Schieflage drin, ist heute die hochwillkommene Zeit. Ist heute die Zeit, sofort eine Änderung herbeizuführen, dass Gottes Gnade wieder wirksam ist, dass sie nicht umsonst vergeblich nutzlos ist in deinem und meinem Leben. Heute. Und dann steht da, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört. Das heißt, die Notwendigkeit ist eigentlich nur, mit dem, wie es wirklich aussieht in meinem Leben, zu Gott zu rufen, mich an Gott zu wenden und Gott erhört, solange es heute ist. Heute ist die willkommene Zeit. Heute habe ich dich erhört, habe ich dir geholfen. Ist nicht eine Sehnsucht auch in deinem Herzen, dass Gott Hilfe gibt in den Schieflagen deines Lebens, wie es mir ein Anliegen ist, dass Gott Hilfe ist in meinem Leben. Wird was geschrieben? Jetzt ist der Tag des Heils. Ist für mich unbegreifbar. Heil heißt eigentlich, dass alles wieder in dem Ursprung ist und in Ordnung gebracht ist, wie es sich gehört. Wenn ich eine Vase runterschmeiße und die kaputt geht, ich kann die zwar wieder kleben, die wird aber nie heil, die wird nie wieder so werden, wie sie vorher war. Heil heißt alles wieder so, wie es sein soll. Gott möchte wirklich heil machen, möchte die Gemeinschaft so wiederherstellen mit sich, dass wirklich alles wieder in Ordnung ist. Dass er dich und mich nicht erst wieder an die Seite rufen muss, weil ich mich entfernt habe, weil ich nicht mehr darin stehe, wofür Gott mich gemacht hat, in seiner Gegenwart zu leben. Dafür hat er mich erkauft, errettet, dass ich zu seinem Preise bin, zu seinem Lob, zum Lob seiner Schönheit und Größe und Herrlichkeit. Ich habe jetzt so den Eindruck, jetzt kommt ein Einschub, bevor er weiterredet zu den Korinther. Und diesen Einschub, den möchte ich uns jetzt gerne zusammenlesen. Vers 3 bis Vers 10. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allerzeit uns freund, als Arme, aber viele reich machen, als Nichtshabende und doch alles besitzend. Ich habe gedacht, dies, was der Apostel Paulus hier vor uns stellt, und ich bin bestimmt nicht in der Lage, das so ins Letzte irgendwie zu erkennen und auszulegen, aber ich habe gedacht, er schreibt etwas aus seinem Leben und aus seinem Dienst, wie in allem Gottes Gnade mächtig und groß und Überhand hat und Kraft hat. Und ich habe gedacht, es ist mit so einer ganz kleinen Vermischung in drei verschiedene Abschnitte eingeteilt. Einmal so diese äußeren Umstände, Verlästerung, Bedrängung, Nöte, Ängste, Schläge, Gefängnis. In all diesen Dingen ist Gottes Gnade und Gottes Kraft mächtig. Aus Gottes Gnade leben heißt eigentlich ganz alleine auf Gott abgestellt zu sein, auf das, was er tut und was er hineingibt in unser Leben und nicht auf die eigene Kraft zu vertrauen. So manchmal gesagt und über viele Jahre sind immer so Verse so, die man mal hört, gesagt bekommt. So mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Aber ein viel kleinere Hindernisse sind, im Leben verzweifeln wir, weil wir selber dran sind, irgendwie dran zu basteln und drüber wegzukommen. Der Apostel Paulus, der schreibt, dass in all diesen Dingen, ja, er in dieser Gnade Gottes steht. Und der nächste Abschnitt, habe ich gedacht, das sind alles Dinge, in denen der Apostel Paulus steht, die Gaben des Geistes Gottes sind. Ja, in aller Reinheit, in aller Erkenntnis, in aller Langmut, in aller Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken. Alles Dinge, die Gott uns da reichen möchte durch seinen Geist. Das sind Dinge, die wir nicht von uns aus haben, die nicht in uns drinnen stecken, aber die Gott uns da reichen möchte in seinem Geist. Das sind Gaben des Geistes. Und dann verstehe ich auch, wenn er schreibt an die Korinther, dass er nicht möchte, dass sie die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Dass das, dieser Reichtum, den Gott darreicht, nutzlos ist, weil er keine Anwendung findet im Leben. Ich kenne das von mir selber zu Genüge. Wie oft vertraut man auf die eigene Kraft, statt Fuß zu fassen in der Größe und in der Liebe und in der Gnade, die Gott darreicht. Alles Dinge, die wachstumsmäßig uns gegeben sind durch Gottes Geist, die Fuß fassen sollen und möchten nach Gottes Willen in unserem Leben. Und danach ist nochmal eine Aufzählung, so ein bisschen gemischt, wo wir hineingestellt sind, im Miteinander, wo man einfach merkt, dass, ach, ich lese uns einfach nochmal die Verse. Durch Ehre und Unehre, durch Böses und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht Getötete, als Traurige, aber allezeit uns freund, als Arme, aber viele reich machend, als Nichtshabende und doch alles besitzen. Wisst ihr, das sprudelt da hervor. Da sprudelt was vor von dem Reichtum, obwohl sie nichts haben. Wir merken ein Stück davon, dass Gottes Reichtum und dass Gottes Gnade rein und rausfließt zu anderen. Dass es nicht daran liegt, was sie selber besitzen, sondern an dem liegt, was Paulus und auch Timotheus, der mitgeschrieben hat oder mitgrüßt in diesem Brief irgendwie, wo drin die stehen und wo draus die schöpfen und ihren Dienst tun. Aus diesem Reichtum Gottes. Und ich denke, wenn wir jetzt weiterschauen und ab Vers 11 lesen, dann denke ich, dann redet der Apostel Paulus durch Gottes Geist wieder zu den Korinthern. Ich lese einfach weiter ab Vers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Als Gegenleistung aber, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen, denn welcher Verbindung hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Oder welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Apostel Paulus konnte davon schreiben, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet. Ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Das ist gar nicht so einfach, ich kann das nur von mir sagen. Und ich gehe in meinem Leben immer wieder wirklich die Dinge durch, auch die Menschen, mit denen ich in Berührung bin, auch euch, ist mein Herz jedem Einzelnen von euch gegenüber weit? Oder hege ich irgendwas, was mein Herz zumacht, was mir die Freiheit nimmt, dir zu begegnen? Ist irgendwas, was da störend ist? Und ich kann dir sagen, es ist oft so gewesen, dass es Sache meines Herzens war, dass es nicht weit war. Dass da Dinge waren, die verengt waren. Und dann sagt der Apostel Paulus, wo er so den Korinthern die Weite und wirklich die Offenheit seines Herzens vorlegt, sagt er als Gegenleistung, aber ich rede wie zu Kindern. Alles, alle Offenheit bringe ich euch entgegen. Als Gegenleistung werdet auch ihr weit. Ich habe mir das so vorgestellt, was ist das mit diesem weiten oder engen Herzen? Die erste Vorstellung war gewesen, wenn ich so eine Ölflasche habe, die so einen kleinen Ausguss hat und vielleicht einen dicken Bauch hat und ich eine Badewanne Wasser drüber ausgieße, dann kommen nur 3-4 Tropfen rein und ich kann auch nur 3-4 Tropfen wieder rausgießen. Wenn das so eng ist, kommt nichts rein und auch nichts raus. Aber gemerkt, ich irgendwie ein bisschen auch nachgeschlagen habe, dass da viel mehr mit gemeint ist. Weit und eng, dieses Eng, das heißt eigentlich, der Raum des Herzens ist ausgefüllt, das ist Spack, da geht von Wand zu Wand nichts mehr dazwischen. Das ist ausgefüllt, das Herz. Und ich habe das auch gehört und ich habe mit Geschwistern auch gesprochen, die mir das gesagt haben, irgendwie, ich sitze hier und ich höre und ich kann gar nicht hören. Ich bin beschäftigt mit dem, was in meinem Herzen ist. Das kommt gar nicht an mich ran. Da kann geredet werden, was will. Ich bin beschäftigt mit den Dingen, die in meinem Herzen sind. Es geht gar nicht. Da ist kein Raum, Dinge reinzunehmen, aufzunehmen, sich mit zu beschäftigen, weil das Herz voll ist, beschäftigt zu sein mit dem, was drinnen ist. Der Apostel Paulus, der hat ein Herz, was weit ist, was offen ist für das Reden und für das Wirken Gottes, sich einspannen zu lassen als Diener Gottes und weiht auch jeden, wo Gott ihn hinstellt, Ohr, Arm und Hilfeleistung irgendwie zur Verfügung zu stellen. Weit, wirklich weit und offen. Und dann bringt etwas später der Apostel Paulus dieses Bild und was eigentlich eine Wirklichkeit ist, sagt, dass wir der Tempel Gottes sind. Wir sind doch die, in denen Gott wohnen möchte. Und wenn irgendwie andere Sachen es ausfüllen und gar kein Raum dafür ist, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, einen ganzen Cut zu machen. Und ich kann dir sagen, das ist noch nicht mal eine Frage unbedingt von Schuld und Sünde, sondern es ist zwar auch Sünde, wenn ich beschäftigt bin mit vielleicht auch guten Dingen, die mir den Raum wegnehmen für das Wirken und das Reden Gottes, ist mein Herz davon ausgefüllt und Gottes Reden kommt nicht mehr dran. Ich bin so damit beschäftigt, meinen Urlaub zu planen oder andere Dinge, die ich im Moment habe oder mache. Ich bin davon ausgefüllt und Gottes Wirken und Reden kommt nicht ran. Aber hier werden aber auch Sachen aufgeführt, die einfach geändert werden müssen, dass Gott wieder diesen Raum hat. Ich lese nochmal Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte heraus, sondert euch ab, spricht der Herr, rühret Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Rausgehen von den Dingen, die mich abhalten, dass der Jesus mich ganz ausfüllt. Und wenn ich daran denke und drüber nachgedacht habe, da musste ich unweigerlich auch an eine Stelle denken aus dem Alten Testament, wenn der Geist Gottes hier schreibt, dass wir Gottes Tempel sind, in dem Gott wohnen möchte. Da muss ich daran denken, dass das Volk Israel auch einen Tempel hatte, wo Gott drin wohnen wollte. Und es gibt uns eine Begebenheit, das ist eine Begebenheit, die hat mich als Kind und Jugendlicher mit am meisten erschüttert, wenn in Hesekiel geschrieben wird, dass Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart aus dem Tempel rausgeht und auszieht und auf die Schwelle tritt und über die Schwelle hinaus in die Stadt und aus der Stadt rauszieht. Gott verlässt diese Wohnung. Ähnlich wird es uns ja in der Offenbarung geschrieben von den Sendschreiben für die Laodicea, wo geschrieben wird, ich stehe vor der Tür. Habe dann nochmal reingeschaut und habe gedacht, das ist ein so prägnant und fast für in die heutige Zeit geschriebene Stelle. Was war mit Grund und Ursache gewesen dafür, dass Gott ausgezogen ist, damals aus dem Tempel? Ich möchte aus Hesekiel 8 lesen, den Vers 12. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun? Jeder in seiner Bilderkammer? Und ich sage, und ihr sagt, der Herr sieht uns nicht, und der Herr hat das Land verlassen. Ich gesagt, das ist so, schreibt fast bis in die heutige Zeit an. Wie sehr sind wir fixiert auf Bilder, Dinge, die da über auf uns einströmen. Und wir denken, der Herr sieht uns nicht. Und dann will ich irgendwie noch von diesem Verlassen der Herrlichkeit des Herrn zwei Verse lesen. Einmal Kapitel 10, Vers 4. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub weg auf die Schwelle des Hauses, und das Haus wurde von der Wolke erfüllt. Gottes Herrlichkeit erhob sich von der Schwelle des Hauses Gottes. Und Vers 18, und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses und stellte sich über die Cherubin. Zwei Schritte dieses Auszugs der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir angefangen haben, uns davor die Kapitel zu beschäftigen, haben wir eigentlich gesehen, dass wir umgestaltet werden durch das Anschauen der Person des Herrn Jesus, umgestaltet werden, dass wir seine Herrlichkeit anschauen, umgestaltet zu werden, auch in seine Herrlichkeit. Gott möchte uns umgestalten, dass wir ihn anschauen. Und hier lesen wir davon, dass der Tempel mit anderen Dingen, dass das Herz bei den Korinthern mit anderen Dingen voll ist. Und im Alten Testament haben wir davon gelesen, dass Gott, weil in den Herzen der Menschen, des Volkes Israel, der Ältesten dort andere Dinge waren, Gott diesen Tempel verlassen musste. Wir haben was davon gelesen, ein Kapitel danach, von diesen Krügen, von diesen Gefäßen, in dem Gott wohnen möchte. Meine 2. Korinther 4. Was füllt dich und mein Herz aus? Es ist noch unser Herr, es ist noch unser Heiland, es ist noch sein Wort, noch sein Reden. Und doch, denke ich, gilt das, was wir in den ersten beiden Versen gelesen haben. Heute ist der Tag des Heils. Ich kann heute in eine Entscheidung treffen, den Herrn anzurufen und über diesen Zustand herzustellen, dass der Herr Jesus wieder in mir wohnt. Und ich habe gedacht, es ist in so kurzen Versen zwei Verheißen aus dem Alten Testament genommen, die eins zu eins auf uns heute angewendet werden. Dass Gott in unserer Mitte wohnen möchte. Dass Gott, und ich finde diese Verse so wunderbar, wir haben sie schon zweimal gelesen, ich lese nochmal, vorher und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euer Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Worte auch aus dem Alten Testament, die Worte, wo Gott angefangen hat, ich hoffe, ich habe die Stelle mir richtig hier Lesezeichen reingetan, 2. Mose 26, ab Vers 11. Da fing Gott halt an, im Volk Israel zu wohnen. Und ich werde meine Wohnung in eurer Mitte setzen. Und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eurer Mitte leben, werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, damit ihr nicht ihre Knechte sein musstet. Und ich habe die Stange eures Jochs zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Das viele Jahre meines Lebens gemerkt, wie Dinge, die nicht geregelt sind, vor Gott mich niederbeugen. Gott hat die Stangen, das was bindet, was knechtet, wo gar keine Möglichkeit war, selber für die Israeliten aus dieser Knechtschaft Ägypten herauszugehen. Er hat diese Stange, dieses Joch zerbrochen, dass es frei war, dass sie raustreten konnten, nicht mehr eingebunden worden. Und Gott hat sein Volk aufgerichtet. Aufgerichtet, dass sie gehen konnten in die Wüste, Gott zu loben, Gott zu verherrlichen. Wir haben angefangen, uns das anzuschauen, dass Gott ermahnt, indem er zur Seite nimmt. Gott hat viel mehr vor. Gott hat das vor, was er hier geschrieben hat. Ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und im Alten Testament war es noch weiter, ich will in eurer Mitte wohnen. Und wenn wir Tempel Gottes sind, will er in deinem und meinem Herzen wohnen und er möchte es ausfüllen. Aber Gott duldet keine Konkurrenz. Wir können das nicht einteilen, das noch und Gott und das noch. Und Gott sagt, tut Unreines raus. Und im Vers 7 steht, dass wir uns reinigen sollen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Es ist nicht egal, was wir tun mit unserem Leib. Und es ist auch nicht egal, was wir tun mit unserem Herzen und mit unseren Gedanken, mit unserem Sinnen und Trachten. Gott geht damit nicht ein. Wir müssen es raustun, damit der Jesus, damit Gott wieder diesen Raum hat, uns ausfüllen kann, dass wir wirklich Tempel Gottes sein. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, die wir haben, eine Anziehungskraft für andere zu haben, dass Gott in uns wohnt, dass Gott uns ausfüllt, dass der Jesus und Gott uns ausmacht. Und ich finde, dann kommt noch was, wo ich mich auch in der letzten Zeit immer mal wieder mit beschäftigt habe. Und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ich glaube, dass wir diese Furcht Gottes manchmal ein ganz kleines Stück verniedlichen. Furcht Gottes hat schon was damit zu tun. Und ich kann das so sagen aus meinem Leben. Ich glaube, es liegt in der Bedeutung auch dieses Wortes drin, dass wir, wie wir sind, erschrecken vor unserem Gott. Und dass wir erschrecken von dem, wie wir sind und dass wir gar nicht zu ihm passen. Wir haben das eben auch aus dem Alten Testament. Obwohl es so ist, zieht uns Gott in seine Nähe. Obwohl die Dinge eigentlich nicht so zusammenpassen, will Gott diese Gemeinschaft haben. Aber dass ich erkenne, wer Gott ist und erkenne, wer ich bin als Mensch. Gottes Furcht hat, glaube ich, was mit dem Erschrecken auch zu tun vor seiner Größe, auch vor dem Zustand, wie es um mich bestellt ist. Ich kriege den Vers, haben jetzt aus dem Sinn verloren, den wir am Eingang des Liedes gesungen haben. Da ging es ja auch da um unser Herz, dass Gott diesen Zugang doch finden möchte. Und es geht nur aufzumachen und rauszutun. Sonst können wir hier sitzen, wir können beschäftigt sein mit vielen, vielen anderen Sachen. Es macht uns auch gar nichts aus. Gott möchte, dass wir verändert werden, dass wir vollendet werden in der Heiligkeit, in der Furcht Gottes. Dass wir Gott mehr fürchten wie alles andere. Dass wir merken, es muss jetzt was passieren. Schön, dass wir dieses Heute haben, dass heute Gnadenzeit ist, dass Gott ruft, dass auch zurückruft, dich und mich in seine Nähe, in seine Gegenwart. Es ist Liebe, wenn er mich zur Seite nimmt. Es ist Erbarmen, dass er mich nicht loslässt. Es ist Erbarmen, dass er mir nachgeht. Es ist seine große Gnade und Güte. Wollen wir wieder neu daran festhalten, auch für die vor uns liegende Woche.